Vielen Dank für die schönen Rezensionen. Kommen wir zur Debatte über die drei Romane. Was mir aufgefallen ist bei solchen Romanen über naturwissenschaftlichen Themen, dass es immer ein bisschen ein Problem gibt. Du hast es so schön ausgedrückt, Moni. Man wird in dem Fall jetzt bei deinem Roman eben nicht gezwungen, immer bei Wikipedia nachzugucken. Aber oft ist es so, dass man dann in gewisser Weise immer gezwungen ist, überall in Wörterbüchern oder Wikipedia rumzuforschen, um mitzubekommen, was eigentlich da für ein naturwissenschaftliches Thema so abgehandelt wird. Wie ist es eigentlich bei diesen Romanen? Wie kann der Leser oder die Leserin nachvollziehen, um welche naturwissenschaftliche Forschung und Debatte es da eigentlich gibt? Oder ist es schwierig und man muss letztendlich doch mal sozusagen sich den Roman aus der Hand lesen und oder immer das Lexikon neben dran haben? Sieglind, was würdest du sagen? Wie wird da das Thema abgehandelt?
Also bei Humboldt ist es eher leicht nachvollziehbar, denn was Höhenlinien sind und oder was ein Kanal zwischen zwei Flüssen ist, wie zwischen Orinoco und Amazonas, das klärt einen Blick auf die Landkarte. Oder Vegetationszonen, die er überall auf der Erde verglichen hat und festgestellt hat, dass sie sich ähneln, in entsprechender Höhe wachsen überall die gleichen oder ähnliche Gewächse, natürlich noch abhängig von von Temperatur und Feuchtigkeit etc. Sowas lässt sich leichter nachvollziehen als zum Beispiel die Ergebnisse von Gauss, die in der Astronomie liegen und oder auch in der Mathematik. Also was ich behalten habe auf Anhieb war, dass sein Verdienst ist, dass man Quadrate auf Kugeln zum Beispiel ausrechnen kann, die sich auf Kugeln befinden und einen anderen Flächeninhalt haben als Quadrate auf einer Ebene. Sowas, also mehr über Astronomie, das habe ich nicht so nachvollziehen können und hatte auch nicht den Ehrgeiz, das unbedingt zu wissen.
Es stört aber nicht den Lesefluss, wenn man...
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Moni, was würdest du sagen?
Isa. Darf auch Moni zuerst, gell? Ja, also bei dem Buch über Wallis. Also ich habe mir jetzt erspart, die biologischen Gattungsnamen und Artennamen nachzugucken. Das war nicht wirklich wichtig, ob das jetzt die Unterfamilie von welchem Schmetterling ist. Da kann man einfach drüber lesen. Was ich einfach schön fand, dass der Autor es geschafft hat, diese Grundfragen, die eigentlich eben zur Evolutionstheorie auch geführt haben, auf eine sehr, auf eine Art amüsante Weise einzuführen, wirklich diese Fragestellungen und die auch herzuleiten. Ne? Also das eine Beispiel da mit dem Kakadu habe ich ja vorgelesen. Mhm. Das andere Beispiel, wie der Wallis eigentlich tatsächlich wohl im Fieber waren, wie das in seiner Autobiografie auch steht, auf diese Grundidee der Evolution kam, wird da entwickelt anhand eines verwesenden Schweines, wo sich jeden Tag mehr Fliegen drauf sammeln und er sich die Frage stellt, was eigentlich ist, wenn die Fliegen dann irgendwann nichts mehr zu futtern haben und eben dieses Thema Lebensraum für Lebewesen aller Art ist begrenzt und es werden die überleben, die aus irgendwelchen Gründen besseren Strategien haben zu überleben. Ne? Also so. Und das ist irgendwie sehr anschaulich und an sehr skurrilen Beispielen festgemacht und immer wieder auch solche Fragestellungen zwischendurch drin. Warum ist die Natur so verschwenderisch, dass sie wunderschöne Schmetterlinge mitten in einen dunklen Dschungel setzt, wo sie keiner bewundern kann oder. Also ich fand es sehr inspirierend und sehr, sehr nachvollziehbar, auch wie diese Gedanken entstanden sind und diese Theorien und auf eine sehr einfache Art quasi runtergebrochen und sehr anschaulich und spaßbringend.
Bei dir, Moni, war die Erforschung des Pestvirus kompliziert nachzuvollziehen in einem Roman oder ist es eigentlich gar nicht?
Nö, das ist, wird auch gar nicht so weit ausgeführt. Und was ich eigentlich meinte mit diesem, man muss immer wieder nachgucken, bezog sich eigentlich eher auf die geschichtliche oder die kulturpolitische, politischen Zusammenhänge. Also es geht zum Beispiel um einen ein kleines Gebiet in Indochina, Sedang, von dem ich noch nie gehört habe, was auch nur 2 Jahre existiert hat, aber da wird dann drüber geschrieben, als müsste jeder Mensch das wissen, und da muss ich natürlich nachgucken, was das gewesen ist. Und die Forschungen selbst, da geht es eigentlich eher um die Metaebene. Also der beschreibt so, wie findet diese Forschung statt. Also es wird beschrieben, wie das in einem Labor aussieht, der stickige Dunst da drin, dass man kaum atmen kann, dass die Forschung immer wieder vor auswegslosen Pfaden steht und eine Ansammlung von lächerlichen Fehlschlägen ist oder von kläglichen Versuchen. Und es geht viel um die Einsamkeit des Forschers und diese trockene Berichterstattung, die da eigentlich gar niemand interessiert. Und die Einzelheiten, es ist ja auch eine ganze Fülle von Sachen, die er erforscht, die werden da gar nicht so genau nachvollzogen. Von daher ist das nicht unbedingt so das Hauptthema da drin.
Was mich auch interessieren würde, als ihr diese Bücher saht, dass ihr jetzt die vorstellen sollt, habt ihr euch da eher mit Vorbehalt genähert oder mit einem Interesse an dem Stoff, an dem naturwissenschaftlichen Stoff? Oder was war die Intention, warum ihr eigentlich jetzt an diese Bücher ran seid? Also was mich interessiert ist eben, hat euch das naturwissenschaftliche Thema eigentlich gereizt? Die Bücher sind ja relativ bekannt, sind ja nicht so alt. Kehlmann ist wahrscheinlich am bekanntesten von all diesen Büchern, aber was so von Gauss hat man gehört, kommt nicht auf Interesse, wenn ich jetzt da das Buch mir nehme, und oder schreckt mich Gauss eher ab zum Beispiel?
Also Gauss, den habe ich in Kauf genommen und bin froh, dass ich was über ihn gelernt habe. Aber ich hatte vor einem halben Jahr etwa die Biografie über Alexander von Humboldt von der Frau Wolf gelesen und hatte mich wirklich begeistert für diesen Menschen, der so intelligent war, so schnell und so wenig weitergedacht hat, so wenig schlafen brauchte, 4 Stunden, und so viel aus seinem Leben gemacht hat. Und der Kehlmann, der holte ihn so ein bisschen vom Sockel, indem er ihm auch zum Teil eben als ein bisschen lächerliche oder weltfremde oder auch die Leiblichkeit verachtende Person darstellt. Und das war, also das war für mich so ein ganz schöner Ausgleich. Wobei ich natürlich wieder gedacht habe, wie hält jemand das aus? Hitze, Kälte, Mückenstiche, Verletzungen am Leib oder in eine Höhle reinzukriechen und nicht mehr rauszukommen, sodass der Bonpland ihn an den Füßen wieder herausziehen musste. Solche Beschwerlichkeiten, das habe ich dann auch wieder ein bisschen bewundert.
Wie ging es dir?
Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich das Buch schon kannte. Also ich bin jetzt nicht über das Thema da drauf gekommen, ich habe das schon gekannt und dann fiel mir das ein, dass ich das gelesen habe. Aber ich glaube, bei dem Thema Pest und Cholera, da wird jeder gleich mal so aufmerksam. Also es ist einfach spannend, die Pestgeschichte ist einfach spannend. Ja. Und die war dann jetzt gar nicht so im Mittelpunkt, aber ich fand das Buch von Anfang an eigentlich klasse, habe das gern gelesen und von daher war da gar nicht so eine Hemmschwelle jetzt für mich, ein Forschungsbuch zu lesen. Oder, es war eher umgekehrt, dass ich dazugestoßen bin zu der Gruppe mit dem Buch.
Ja, also ich kannte, muss ich gestehen, Wallis vorher nicht. Genau das hat mich gereizt und was mich total fasziniert hat, war wirklich dieses Getriebensein von diesem Wissensdrang. Das hat mich wirklich immer wieder reingezogen und auch, ja, was der, wie du jetzt auch beschrieben hast, von Humboldt, wie oft er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, welche Gefahren der sich ausgesetzt hat, Krankheiten, Verletzungen, der hätte mehrfach schon ertrinken können in seinem Leben und gefährliche Tiere und so weiter. Und auch diese Art, die ja heute gar nicht mehr so vorstellbar ist, man geht in die Welt, um die Welt zu begreifen. Ja, heute ist das ja alles so technisiert im Labor, sage ich jetzt mal, oder viel abstrakter. Und da haben sich dieser Welt wirklich konkret konfrontiert und daraus ihre Schlüsse gezogen. Und das hat mich fasziniert.
Ja, heute erfährst du medial so viel über die Welt. Da dann guckst du dir irgendwas an oder holst dir etwas von Wikipedia und dann brauchst du da nicht hinzulaufen und hast keine Mücken und keine Kälte und Hitze und sowas zu ertragen.
Aber dass in Wikipedia sowas steht, liegt ja wohl auch unter anderem an diesen Leuten, die erstmal das da erfahren und wissen können, was wir dann jetzt leicht und einfach über uns ergehen lassen können hier in dieser Runde.
Und es gibt noch viel Getier, was noch nicht erforscht ist, habe ich letztens in der Zeitung gelesen.
Genau, irgendwo und viele sterben jetzt schon weg, bevor man sie erforscht hat. Genau. Jetzt hören sich die Bücher ja alle so ganz interessant an, aber man muss natürlich auch diese eine kritische Variante, die steckt da ja auch drin in diesem Forschen in aller Welt. Also sie sind rausgezogen, alle, bis auf Gauss, der sie am liebsten zu Hause aufhielt, gehen jetzt in fremde Länder und betrachtet von heute aus zurückblickend auf die ganze kolonialistische und imperialistische Epoche, die ja sich da anbahnt in diesen Zeiten, wo diese Romane hier spielen, muss man natürlich fragen, zum einen war das nicht so, dass diese Forscher, die drei, die wir jetzt hier haben, aber auch viele andere, die losgezogen sind, waren die nicht der Vortrupp für das, was dann später kam, nämlich die koloniale Eroberung dieser verschiedenen Länder durch westeuropäische Länder vor allen Dingen und die entsprechenden kapitalistischen Vertreter dieser Länder, die jetzt da, kann man das so sehen? Und wie wird es eigentlich, also dieses Thema, wird es in diesen Romanen verhandelt oder nicht?
Soll ich anfangen? Ja. Also Yersin ist ja kein Pionier, was diese Kolonialgeschichte betrifft, sondern der ist da mit dabei. Er selbst allerdings ist einer, der eigentlich der ganzen Politik entfliehen möchte. Das ist für ihn nichts anderes als Schmutz und Dreck. Damit will er überhaupt nichts zu tun haben. Und geht da ganz naiv vor, wenn er da kartografiert und sowas, dann denkt er überhaupt nicht drüber nach, was das für Konsequenzen hat. Und erst im Rückblick kommen ihm dann solche Gedanken wie, na, da wäre ich mal besser erst gar nicht gelandet, weil das, was jetzt damit passiert, ist nicht das, was ich wollte. Er ist eher so ein Idealist in der Weltgeschichte. Und er reflektiert dann schon so ein bisschen diese kolonialen Konsequenzen, aber wie gesagt, Politik interessiert ihn nicht. Und er ist auch keiner, der jetzt aus einem Gedanken von Macht oder Unterwerfung oder sowas in die Welt zieht, sondern eher einfach aus wirklichem Wissensdrang und vor allen Dingen, um seine Utopie verwirklichen zu können, nämlich von Grund auf irgendwas zu erschaffen. Mhm. Und dennoch gerät er ganz stark in so ein geopolitisches Kräftemessen bei der Entdeckung dieses Pestbazillus. Da geht es nämlich darum, dass die Großmächte England, Frankreich und Japan und Frankreich ganz stark darum konkurrieren, wer ist der Erste oder wer sind die Ersten, die den Grund für die Pest finden und wer die Nase vorne hat. Und er lässt sich davon aber überhaupt nicht irritieren, das interessiert ihn einfach nicht. Er macht einfach sein Ding, hat Glück dabei und ist der Erste. Aber lässt es dann auch wieder fallen, also er macht kein, wie ich es in der Besprechung auch gesagt habe, der meldet nicht mal ein Patent an und könnte damit eigentlich Millionen verdienen, aber es lässt ihn kalt.
So. Wie steht Humboldt zu so Sachen?
Ja, bei dem kann man das am Verhalten, am Denken und am Verhalten ablesen. Er meint natürlich, dass er diesen Gegend nur Fortschritt bringen kann, wenn er entdeckt, dass es einen Kanal gibt zwischen Orinoco und Amazonas, dann überlegt er sich gleich, was bedeutet das für Transport, für Gütertransport, für
Schifffahrt. Denkt er jetzt an die Leute, die da wohnen, für deren Transport, an ihr Leben, oder denkt er jetzt an irgendwelche Firmen, die aus Deutschland, Frankreich oder sonst
wo? Nee, an Firmen aus Deutschland, Frankreich ist dann nicht gedacht, er denkt da eher allgemein. Aber man merkt auch, dass er natürlich, er braucht erfahrene Ruder, die da seine Boote, die Wasserfälle runter lenken können. Die Eingeborenen, die haben da höchsten Respekt und weigern sich. Dann kriegen sie von dem Missionar, von der Missionsstation Ketten angelegt und müssen das einfach tun. Und da denkt Humboldt nicht, ja, das ist doch eigentlich hier Zwang und in Besitznahme oder so, sondern ist klar, dass ihm sowas zusteht. Oder ganz komisch ist, er verkauft zwei Sklaven frei, um ein Zeichen zu setzen gegen die Sklaverei. Und die bitten ihn, das rückgängig zu machen, weil sie jetzt nicht mehr wissen, wer sie ernährt und wo sie hingehören und wo sie hingehen sollen. Also da prallen zwei Welten aufeinander, von der Humboldt annimmt, er entstammt natürlich der Besseren. Klar.
Kann man auch feststellen, wie der Kehlmann das eigentlich jetzt, diese zwei Sachen, die du jetzt gerade erzählst, wie er das berichtet, wie hebt er das hervor, das eine mehr gegen das andere, oder wie stellt er praktisch diesen Konflikt dar, den du jetzt da gerade erzählt hast?
Immer in dem Personen handeln und reden, wobei bei ihm ja nicht sehr viel wörtlich geredet wird, sondern immer indirekt.
Also er ist auch ein Bericht, also was mir hier bei deiner von Panermodi, die sagt, da ist der Autor wie ein Geist, schwebt da sozusagen im Roman mit, er ist irgendwie wie Teilhaber. Ja. Wie kommt das da so rüber?
Na, ich denke eher, dass es ein Autor ist, der alles so komisch darstellt. Und wenn du ganz naiv und aufeinanderfolgend erzählst, dann wirkt es ja nicht komisch und du vergisst eher, dass da ein Gestalter dahinter ist. Aber in all diesen komischen Szenen, dass ein Eingeborener fragt auch manchmal, wer ist eigentlich dieser? Wer ist dieser Mensch, der so eifrig in dem Schnee und der immer Angst hat, die Instrumente könnten kaputt gehen, aber nicht sein Körper. Ne? Und das sind natürlich alles Mittel der Darstellung, die dir beim Lesen dauernd bewusst sind.
Was ist beim Oelze mit dem Thema
vor? Also die politischen Umstände sind wenig Thema. Es ist eher so, dass es so im Kleinen man diese Welten aufeinandertreffen. Der Wallis wird eigentlich eher als sehr unsicherer Typ beschrieben, dem es zum Beispiel unangenehm ist, dann da im Amazonasgebiet in Dörfern an Land zu gehen. Er paddelt da mit dem Kanu, lässt sich fahren von einem Indigenen, weil er einfach merkt, er fällt da völlig auf, ja, mit seinen Klamotten, mit seinem europäischen Outfit und so weiter.
Also er merkt, es ist ein Fremdkörper.
Ja, er ist ein Fremdkörper, er erlebt es auch so, verdrückt sich dann am liebsten gleich in den Dschungel. Und er leidet auch drunter, dass er sich sprachlich so wenig verständigen kann. Er benutzt dann teilweise da so eine improvisierte Portugiesen-Bruchstücksprache, die die Jesuiten dort eingeführt haben. Aber eigentlich würde er gerne mit den Leuten klarer reden. Also er leidet da eigentlich auch drunter. Und andererseits gibt es aber auch so Momente, wo einem völlig klar ist, er lässt sich dann da auf den Molukken, er lässt sich seine Kisten mit den Käfern und Zeug aufs Schiff tragen, ja, von irgendwelchen Leuten, die er dafür bezahlt. Ja. Das ist auch so eine Stelle, wo die das, also irgendjemand öffnet die Kisten und das ist irgendwie unglaublich für die Bewohner da, was der da nach Europa schickt. Ja. Also es sind einfach Welten dazwischen. Ne? Und das andere sind diese, wo ich auch die Stelle vorgelesen habe, ne? Dieser Exotismus, der da in Europa entsteht, ja. Ne? Dieses scharf drauf sein auf diese Importe. Mhm. Und da gibt es schon auch sehr eigenartige Sachen. Er schickt dann da eingelegte Affen, in Schnaps eingelegte Affen nach Europa und so weiter. Ja, was wo einfach klar ist, das sind so, ja, so Zeichen, wie auch die Natur sich angeeignet wird und damit auch schon irgendwo auch diese Länder auf eine Art. Ne?
Also ich habe auch noch ein tolles Beispiel, kann ich das noch nennen? Ja. Und zwar hat er Leichen geklaut von Bestattungsplätzen und sie in der Decke eingewickelt und der Häuptling von dem Dorf riecht das und lässt sich nicht auf eine Ausrede ein. Und dann sagt der Humboldt etwa sowas wie, wieso, die sind schon so verwest, das kann man doch überhaupt nicht mehr als Leiche bezeichnen. Und wir werden alle zur Erde, alle Erde waren ehemals Menschen und so. Wo ist eigentlich das Problem? Da merkt man auch, wie deren Bedürfnis nach Pietät und nach Ahnenpflege etc. einfach wegwischt. Mhm. Mit Rationalisierungen.
Vielleicht zum Schluss jetzt, wir sind da leider schon wieder so kurz vorm Ende. Es ist ja so, in all diesen Romanen kommen ja immer so eine Dualität drin vor. Also eigentlich zwei Personen oder zwei Geschichten, die da so verhandelt werden. Also hier ist es beim Kehlmann, es ist der Humboldt und der Gauss. Mhm. Bei dem Wallace, es ist der Wallace, der Darwin. Und bei dir waren auch zwei, ich weiß nicht mehr.
Ich habe es jetzt bei der Besprechung rausgelassen, ja. Rimbaud.
Genau, der Rimbaud. Mhm. Was wollen die Autoren jetzt, warum bringen sie diese so eigentlich ganz unterschiedliche, bei dem Wallace und Darwin eher weniger, aber so unterschiedliche Sachen damit rein? Was für Stilmittel verwenden die eigentlich in diesen Roman, um das so darzustellen? Das ist jetzt bei uns eigentlich so runtergefallen ein bisschen, aber Ihnen kam es ja darauf an, dass diese zwei unterschiedlichen Strukturen so reinkamen.
Also bei Wallace würde ich die Dualität eigentlich eine andere sehen, weil der Darwin hat ja teilweise ähnliche Reisen gemacht, ist auch total inspiriert gewesen von Humboldt und so weiter. Ich würde die Dualität eher mit dieser Jetzt-Geschichte, mit dem Bromberg und eben dem Wallace machen, weil diese Geschichte in der Jetztzeit da von diesem skurrilen Club, die da immer diskutieren, bietet halt dem Autor auch die Möglichkeit, eigentlich Dinge zu kommentieren, zu reflektieren, weil er selber als Autor sich eigentlich da ziemlich raushält. Ne? Also das finde ich literarisch einfach nochmal so eine Ebene, die er da eingezogen hat, um Dinge weiter zu erläutern, zu hinterfragen aus der Jetztzeit und so weiter. Ja.
Vielleicht passt jetzt besser.
Ja, also dazu. Bei mir ist das so, dass der Gauss und der Humboldt zwei ganz gegensätzliche Charaktere sind. Die Gemeinsamkeiten habe ich ja schon genannt, dieses Triebhafte und auch die ungeheure Begabung und dieses Triebhafte Forschen und Fragen und Rauskriegen. Aber der Gauss kommt ja über Göttingen kaum hinaus. Eine Reise, zu dem schon dementen Kant ist noch beschrieben, nach Königsberg und diese kurze Berlin-Reise. Und er ist im Grunde aber sehr frei innerlich, weil er sich nicht bindet. Also ihm bedeuten ja die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht viel und er fühlt sich überhaupt nicht eingeengt. Und er geht seinen Bedürfnissen, wenn er möchte.
Und er ist dann eigentlich freier als Humboldt, der wie ein Rasender ist, ein Getriebener,
genau.
Der da...
Und auch scharf auf Erfolg. Immer, also das wird sehr ironisch dargestellt, dieser Narzissmus und dem Beifall einzuheimsen.
Moni, noch kurz.
Ganz kurz, genau. Bei mir sind es zwei Stränge, die sich eigentlich nie kreuzen. Das ist auf der einen Seite eben dieser Naturwissenschaftler Yersin, für den Kunst und Literatur überflüssiger Quatsch sind. Und auf der anderen Seite der Dichter Rimbaud, ein Zeitgenosse. Und beide sind Entdecker einer neuen Welt. Der eine im Bereich der Poesie, der andere im Bereich des Reagenzglases. Und die Verbindung ist, glaube ich, die zwischen dem Autor De Ville und Yersin. Also der Autor als einer, der eine ganz neue Art zu schreiben entdeckt und der Entdecker auf der anderen Seite. Um es mal jetzt so ganz kurz abzuschließen, ich glaube, wir sind am Ende fast der Sendung.
Genau, jetzt stellt noch mal kurz vor, was ihr da jetzt vorgestellt habt, Sieglinde und dann so rum.
Ja, meins war Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Hamburg 2005, gebunden 1990.
Ich habe vorgestellt von Anselm Oeltze, Wallace, erschienen bei Schöpfling und Co. in Frankfurt am Main 2019. Es ist gebunden und hat 264 Seiten, kostet 22 Euro.
Und ich empfehle ganz unbedingt Pest und Cholera von Patrick de Ville, im Bilderverlag 2013 erschienen, aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller, 240 Seiten für 19,90 Euro.
Vielen Dank dann. Vielen Dank auch an die Birgit für die technische Unterstützung, die wir gemacht haben. Morgen um 11 Uhr wird es, glaube ich, wiederholt, wie immer. Und dann gibt es eben die nächste Literatursendung im Februar. Da kenne ich aber jetzt leider nicht das Thema, aber das werdet ihr ja dann, wenn ihr dann rechtzeitig einschaltet, dann auch hören. Und wir sagen dann alle zusammen Tschüss.
Tschüss.